Ja, zu Beginn der Predigt möchte ich gerne mit uns beten. Lieber Vater, Siegfried Priester hat das gerade gebetet, dass wir uns wünschen, dass der Glaube, der in den Herzen der Kinder ist, wächst und sich vertieft. Und das bitte ich, dass du das auch bei uns wirkst. Vater, manchmal sind unsere Prägungen und ja, das, was wir so gelernt haben im Laufe des Lebens, ein Hinderungsgrund, dir zu glauben und zu vertrauen. So bitte ich, dass du durch deinen Heiligen Geist jetzt zu uns redest, dein Wort aufschließt und dass du unser Herzen erreichst. Amen. Ja, es soll heute um Glauben gehen. Am vergangenen Sonntag hat Samuel Falk ja begonnen, über die Jahreslosung zu predigen und hat damit dieses Thema angestoßen, Glaube, Unglaube, Zweifel. Ausgangspunkt war die Jahreslosung aus dem Markus-Evangelium. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Samuel Falk hat Glauben als Ausdruck der Beziehung zu Jesus Christus beschrieben. Und diese Beziehung lebt von Dynamik und eben auch je nach Lebenssituation davon, dass durch Zweifel auch dieser Glaube geschärft wird, sich weiterentwickelt. Also Zweifel auch dazugehört. Glaube ist ein Geschenk und eben ein Sprung. Also waren viele Aspekte, die ich nicht heute alle zusammenfassen kann. Man kann sich das ja nochmal anhören. Ich glaube, hilft meinem Unglauben, das ist ja der verzweifelte Ausruf eines geplagten Vaters. Er hat einen Sohn, der von klein auf krank ist, schwer krank ist, von einem Dämon geplagt wird und bisher konnte dem Vater, dem Sohn niemand helfen und er hat auch Zweifel, dass Jesus dazu in der Lage ist und dann ruft er halt Jesus entgegen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Jesus hatte ihm vorher sozusagen provoziert und gesagt, hey, du traust mir das nicht zu, aber alles ist dem möglich, der glaubt. Alles ist dem möglich, der glaubt. Ja, diesen Vers kann man nicht einfach so wegstecken. Ich finde, es ist eine echte Herausforderung, insbesondere dann, wenn einem sofort Situationen einfallen, wo man den Eindruck hat, ich habe gebetet, ich habe meinen Glauben zusammengekratzt und es ist nichts passiert. Das, was ich mir gewünscht habe, was ich erhofft habe, was ich erbeten habe. Samuel hatte ja eine Umfrage gemacht und wenn ich das so richtig beobachtet habe, war das größte Problem im Blick auf Glaube, Unglaube und Zweifel eben das unerhörte Gebet in verschiedenen Lebenssituationen. Der heutige Predigttext ist ein echtes Kontrastprogramm zu dieser Situation mit diesem verzweifelten Vater. Denn in dieser Erzählung, in diesem Bericht trifft Jesus auf einen Menschen, dessen Glauben Jesus bewundert. Im Neuen Testament gibt es nur zwei Situationen, wo Jesus sich wundert oder Bewunderung zum Ausdruck bringt. Das ist einmal sein Wundern über den Unglauben seiner Mitbewohner Nazareth. Dann heißt es, er konnte dort wenig Wunder tun, weil er bewunderte nicht den Unglauben, sondern war so verwundert, er sagte, ich kann nichts tun. Und an dieser Stelle, wo es ausdrücklich heißt, wo Lukas schreibt, Jesus bewunderte den Glauben dieses Mannes. Wenn man so einen Predigttext aussucht, weiß man manchmal nicht so richtig, was da an Dynamik drinsteckt. Und ich habe so den Eindruck, ich taste mich auch eher in diesen Text vor, als dass ich genau weiß, wie es geht. Aber dieser Text hat so diesen Vorteil, dass er uns herausfordert zu lernen, was ist denn Glauben eigentlich? Und das finde ich wichtiger, als darüber zu klagen, über die Dinge, wo wir zweifeln und wo Dinge nicht erhört worden sind, sondern wir wollen oder ich möchte gerne lernen, wie Glauben geht. Und dazu lese ich den Text aus Lukas 7, die Verse 1 bis 10. Das Volk hörte allem zu, was Jesus sagte. Als er seine Rede beendet hatte, ging er nach Kapernaum. Der Hauptmann, ein Römer, einer dort stationierten Einheit hatte einen Diener, den er sehr schätzte. Und dieser war schwer krank und lag im Sterben. Als der Hauptmann von Jesus hörte, schickte er einige Älteste der jüdischen Gemeinde zu ihm. Sie sollten ihn, also Jesus, bitten zu kommen und seinem Diener das Leben zu retten. Die Männer gingen zu Jesus und baten ihn inständig, mit ihnen zu kommen. Er ist es wert, dass du ihm diese Bitte erfüllst, sagten sie. Er liebt unser Volk und hat uns sogar die Synagoge gebaut. Jesus machte sich mit ihnen auf den Weg. Doch als er nicht mehr weit vom Haus des Hauptmanns entfernt war, schickte dieser ihm einige Freunde entgegen und ließ ihm ausrichten: Herr, bemühe dich nicht, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Deshalb hielt ich mich auch nicht für würdig, selbst zu dir zu kommen. Sprich nur ein Wort, mein Diener wird gesund. Ich bin ja selbst dem Befehl eines anderen unterstellt und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er, und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das und das, dann tut er es. Jesus staunte über den Mann, als er das hörte. Er wandte sich um und sagte zu der Menge, die ihm folgte: Ich versichere euch, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Als die Männer, die der Hauptmann geschickt hatte, zu ihm zurückkamen, stellten sie fest, dass der Diener wieder gesund war. Jesus sucht Glauben. Ich will mit dem vorletzten Satz des Textes beginnen, die Predigt. Ich versichere euch, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Es ist eine interessante Feststellung, die Jesus hier macht. Und ich habe mal daraus geschlossen, dass Jesus nicht nur gekommen ist, um seinen Vater zu offenbaren, also um den Menschen etwas zu bringen, sondern er sucht in Israel auch etwas. Er sucht Glauben. Er möchte, dass die Menschen antworten auf das, was er bringt. Und er sucht eine Qualität von Glauben, die er hier bei diesem Römer findet. Diesen Glauben hat er auch bei seinen Jüngern noch nicht gefunden. Und deswegen ist dieser Römer der einzige Mensch, den Jesus in Evangelien bewundert. Und ich finde, es ist wert, sich diesen Glauben des Mannes anzuschauen. Wenn Jesus ihn schon bewundert, dann macht er ihn ja quasi zu einem Art Vorbild. Und gleichzeitig empfinde ich das so, dass Jesus damit auch uns die Frage stellt: Findet er vergleichbaren, ähnlichen Glauben bei uns, bei dir und bei mir? Wie sieht nun der Glaube des Römers aus? Wodurch ist er charakterisiert? Und ich lade euch ein, jetzt mal ein bisschen auf eure Gefühle und Bilder zu hören, die euch kommen, wenn ihr jetzt die Augen schließt. Und zwar bei den Stichworten Gehorsam, Unterordnung und Autorität. Es sind viele Worte: Gehorsam, Unterordnung, Autorität. Hört doch mal in euch rein und guckt, was kommen da für Bilder hoch, wenn ihr diese Worte hört. Gehorsam, Unterordnung, Autorität. Es wäre natürlich jetzt sehr interessant, mal eine Umfrage zu machen. Aber ich spreche jetzt einfach mal eine Vermutung aus, wie es mir selber gegangen ist. Ich vermute mal, dass bei diesen Stichworten nicht nur positive Gefühle und Bilder auftreten. Woran kann das liegen? Ich möchte einen ganz kurzen, sehr persönlichen Blick in die Geschichte unseres Volkes zurückwerfen anhand meines Vaters. Er ist Jahrgang 28 und einen ganz wesentlichen Teil seines Kindheit und Jugend hat er unter dem Nazi-Regime verbracht. Dort hat er auch Unterordnung, Gehorsam und Autorität kennengelernt. Sicher auch zu Hause, aber eben auch dort, und zwar in der Hitlerjugend. Ich weiß nicht mehr genau, ob er da freiwillig eingetreten ist, aber ich vermute schon. Denn sein Traum war es, immer mal Pilot werden zu können. Eigentlich nicht so sehr Pilot, er wollte immer fliegen. Ich meine, das möchte ja jeder Mensch, aber der einzige Weg ist halt, Pilot zu werden. Heute gibt es andere Möglichkeiten. Aber damals war das halt so. Und die Hitlerjugend ermöglichte ihm das, schon mal mit Segelfliegen anzufangen. Und er hatte also auch erste Starts an so einer Rampe gemacht und war richtig fasziniert. Er konnte natürlich nicht ahnen, dass dahinter steckte, ihn mal zu einem Bomberpiloten auszubilden, der dann Menschen tötet. Glücklicherweise hatte er eine Nachtsehschwäche, die dann bei einem Test für weiterführende Schulungen auffiel, sodass dann sozusagen seine Pilotenkarriere beendet wurde und das letztlich dazu führt, dass er überlebt hat und ich heute hier bin. Aber sein Gehorsam und seine Unterordnung unter die Autorität letztlicher Hitlers wurde im weiteren Verlauf seines Lebens brutal missbraucht, denn von der Hitlerjugend ging es dann weiter zum Flakhelfer und er hat dann als 16-Jähriger den Endkampf um Berlin mitgemacht. Und dort hat er gesehen, was es heißt, wenn man den Befehl verweigert, ungehorsam ist oder sozusagen fahnenflüchtig wird. Er hat dort Menschen gesehen, die sofort standrechtlich erschossen wurden. Und das mit 16 Jahren. Ich finde, mein Vater hat dann trotz seiner Erfahrungen es mit uns noch ganz gut hingekriegt. Aber da ist auch eine ganze Menge kaputt gegangen in seiner Kindheit und ich glaube auch etwas zum Thema Gehorsam, Unterordnung und Autorität. Das ist in der Zeit des Nationalsozialismus in unserem Land, wenn es ein positiver Wert, also als positiver Wert zerstört worden. Und wie das in der Geschichte so ist, wenn es eine extreme Bewegung gibt, gibt es immer eine extreme Gegenbewegung. Das ist so. Das haben wir ja in unserer Gesellschaft erlebt, dass dann ganz stark Bewegungen kamen, die Autoritäten, Gehorsam, Unterordnung sehr, sehr stark in Frage gestellt hat. Das drang in alle Lebensbereiche vor und war dann teilweise auch sehr extrem in der Gegenbewegung. Und so ist mein Verdacht, ich bin jetzt kein Soziologe, aber dass dieses ganze Thema Gehorsam und Autorität und Unterordnung ungesund weitergegeben worden ist. Und das pflanzt sich ja dann von Generation zu Generation fort. Und wenn man die aktuelle Zeitungsberichterstattung liest, wie mit Bürgermeistern und so weiter umgegangen wird oder mit Polizisten, dann merken wir in unserer Gesellschaft, gibt es irgendwie ein Problem auch mit Autoritäten. In unserem Land wurde gesunde Autorität nicht gesund weitergegeben, sondern ungesunde Autorität mit allen Gegenbewegungen. Und deswegen glaube ich, dass wir Deutsche ein sehr belastetes Verhältnis zu diesem Thema haben. Und das macht vor Gemeinde und auch vor dem Glauben nicht Halt. Wer ließe sich denn von einem Ältesten der Gemeinde widerspruchslos etwas vorschreiben? Es meldet sich jetzt gerade keiner, ich habe auch nicht dazu aufgerufen, aber ich glaube, wir würden doch immer automatisch erstmal, wenn jetzt Siegfried Priest mal sagen würde, pass mal auf, mach mal das und das, würden wir erstmal sagen, was hast du mir zu sagen? Also wir würden das vielleicht feiner fühlen oder sowas, aber erstmal müsste das doch bei unserer Instanz durchlaufen. Ich rede jetzt gar nicht von mir als Pastor. Ne, ihr lächelt mich immer an und nach dem Motto, ja, erzähl mal, aber glaub doch nicht, dass wir... Ihr lacht. Positiv kann man ja auch sagen, dass wir gerne selber entscheiden. Ja, das kann man ja positiv formulieren. Aber, und jetzt kommen wir wieder zu unserem Hauptmann zurück, Gehorsam, Unterordnung und Autorität, das sind die Begriffe, mit denen sich der Glaube und sein Verständnis von Glaube dieses Römers beschreiben lässt. Jesus spricht nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Und dann erklärt er, wie er dazu kommt. Ich bin ja selbst dem Befehl eines anderen unterstellt und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das, dann tut er es. Was ist also für diesen Römer Glaube? Glaube ist für ihn die Anerkennung und die Unterordnung unter die Autorität Jesu. Glaube ist für ihn Anerkennung und Unterordnung unter die Autorität Jesu. Sprich nur ein Wort, dann passiert's. Und Jesus bewundert diesen Glauben. Dieser Römer hat ein gesundes Autoritätsdenken. Wo er das gelernt hat, ist relativ klar. Er ist Hauptmann, er ist Centurio, würden wir die Asterix-Kundigen sagen. Er hat das also bei der römischen Legion gelernt. Er hat einen Vorgesetzten und wenn der ihm was sagt, dann macht er es natürlich. Er hat Befehlsgewalt, Autorität über mich. Ich habe jetzt keinen richtig passenden Begriff, Übersetzung für Autorität gefunden. Das heißt im Wesentlichen hier Befehlsgewalt. Wenn er mir das sagt, tue ich es. Und der Centurio denkt also seinem Vorgesetzten nicht gegenüber, ich schaue mir das erstmal an und wenn ich Lust habe, mache ich es oder ich überlege mir das nochmal gut. Nee, das geht nicht. Er gehorcht und genau selbstverständlich erwartet er das auch von seinen Dienern und Knechten und Soldaten. Und dieses Denken, diese Haltung überträgt er auf Jesus. Sprich nur ein Wort, dann wird mein Knecht gesund. Nun ist es schon sehr spannend, warum sich dieser Römer der Autorität Jesu unterordnet. Wie kommt er überhaupt darauf? Er ist ja ein Römer. Im Text heißt es, dass er gehört hatte von Jesus, dass der Menschen heilen kann. Und für diesen Römer scheint offensichtlich völlig klar zu sein, das kann nur jemand machen, der im Auftrag Gottes unterwegs oder ist oder der göttliche Autorität hat oder vielleicht sogar Gott selber ist oder eine Gottheit selber ist. Jesus hat also die Autorität, die Macht dazu, Menschen zu heilen. Und er weiß genau, das kann sonst eigentlich niemand. Deswegen unterstellt er sich mit seinem gesunden Autoritätsdenken der Autorität Jesu. Wie drückt sich das aus bei ihm? Das heißt, Jesus machte sich auf den Weg zu dem Mann. Er war nicht mehr weit von dem Haus entfernt und dann schickt der Freunde, also der ganzen Geschichte begegnet Jesus diesem Mann ja gar nicht. Das vergisst man fast. Und er berührt auch den Kranken nicht, nichts. Also es kommt zu keiner Begegnung. Herr, bemühe dich nicht, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Deshalb hielt ich mich auch nicht für würdig, selbst zu dir zu kommen. Ich bin es nicht wert, ich bin nicht würdig. Ich habe früher immer gedacht, das ist so orientalische Höflichkeitsfloskel. Nach dem Motto, natürlich bin ich es wert und komm ganz schön und er sagt aber erstmal was anderes. Sozusagen tut so auf unterwürfig, meint aber eigentlich was anderes. Aber hier ist es so, dass der Römer genau das meint, was er hier sagt. Und er benutzt, also als er sagt, ich bin es nicht wert, genau den gleichen Ausdruck, den Johannes der Täufer benutzt, als er sein Verhältnis zu Jesus beschreibt. Er sagt, ich bin es nicht wert, dass ich vor Jesus knie und ihm die Schuhriemen zuschnüre. Genau diesen gleichen Ausdruck benutzt hier dieser Römer. Ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst und ich hielt mich nicht für würdig, zu dir zu kommen. Der Römer hat eine ganz tief empfundene Ehrfurcht vor Jesus. Eine ganz tief empfundene Ehrfurcht. Und er meint es so. Er sagt, ich bin nicht wert. Wenn ich es mal ein bisschen übertrage, für ihn ist Jesus halt nicht so ein Dienstleister, ein Helfer, ein Heiler, der im Grunde genommen verpflichtet zu wäre, seinem Job nachzukommen, wenn er ihn denn bittet. Für den Römer ist völlig klar, dass Jesus überhaupt zu nichts verpflichtet ist, zu gar nichts. Er erkennt an, dass Jesus auf einer ganz anderen Ebene steht als er. Er ist ihm untergeordnet. Er hat nichts von Jesus zu erwarten. Er hat nichts von Jesus zu fordern. Gar nichts. Und diesen Respekt ist Jesus nirgendwo in Israel sonst begegnet. Nicht mal bei seinen Jüngern. Und weil er so ein tiefes Empfinden dafür hat, deshalb ordnet er sich in Ehrfurcht vor Jesus unter. Und genau so kommt er in den Genuss auch dieses Segens der Autorität. Es ist halt nicht nur so da, dass Autorität für sich existiert bei Jesus, sondern daraus erfolgt, wenn man sich ihm unterstellt, auch Segen. Und ich glaube, das ist auch die Botschaft für uns, das wieder neu zu entdecken, wer Jesus ist, dass er eben nicht ein Dienstleister ist oder ein Heiler und Helfer, sondern dass er zunächst einmal der Sohn Gottes ist, der Autorität hat über uns. Und wenn wir den Segen haben wollen, diese Autorität, dann müssen wir uns ihr unterstellen. Es ist schon unglaublich spannend, wie der Römer das entdeckt hat. Ich betone immer, dass er ein Römer war. Er war stationiert in Kapernaum mit seiner Hundertschaft. Und die jüdischen Synagogenvorsteher sagen von ihm, er liebt unser Volk. Er liebt unser Volk. Das ist eine sehr außergewöhnliche Beschreibung, denn für die Juden war der Römer eben nicht nur Ausländer und Feind, sondern er war auch noch Besatzer und ja auch manchmal eben ein unangenehmer Besatzer. Und hier ist ein Römer, der das Volk Israel liebt. Also das zeigt, dass dieser Mann sich in irgendeiner Weise positiv mit dem Volk beschäftigt hat. Und dann hat er sogar sein Portemonnaie aufgemacht und die Synagoge finanziert. Die heutige Synagoge, die man in Kapernaum findet, die ist aus dem 3. Jahrhundert. Aber man findet halt noch Bauteile von der, die hier dieser Römer gesponsert hat. Und Hans-Helge Jansen, ein Eigenheim kostet heute ungefähr, sagen wir mal jetzt ohne Grundstück. So viel? Ich lebe noch so bei 250.000. Das ist ja lange her, ne? Also auf heutige Zeit umgerechnet hat der Mann, sagen wir mal, 300.000 Euro gespendet. Für eine jüdische Synagoge. Das ist eine ganze Menge. Also wer so viel Geld spendet, da lebt irgendwas in ihm. Und ich glaube, dass er damit seinen Respekt vor dem Glauben der Juden bezeugen wollte und auch fördern wollte. Er kommt aus einem Staatsgebilde, wo viel Götterei der Standard war. Und dann lernt er durch die Juden den Gott Israels kennen und muss fasziniert sein von diesem Gott, der sagt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, der die 10 Gebote gibt, woran man sich orientieren kann. Und das fasziniert ihn. Und er lebt das, was eigentlich Israel hätte leben müssen, nämlich unter der gesunden Autorität Gottes. Das hatte Israel verloren. Eigentlich hätte Israel wissen müssen, wie Gott ist, dass er treu ist, der Schöpfer, der Herr der Geschichte, wahrhaftig, gut und gerecht. Und dass sie sich ihm hätten unterordnen können. Aber das ist ja in der Lauf der Geschichte immer wieder zum riesigen Konflikt geworden, dass Gott immer wieder sagt, hey, du hast Götzen neben mir, du hörst nicht auf mich und ich habe auch keine Lust mehr, zu dir zu reden. Und so ist diesem Volk Israel auch der Genuss der Autorität Gottes abhandengekommen. Autorität muss gesund gelebt werden, damit sie sich in der nächsten Generation auch fortsetzt. Und das war in Israel nicht geschehen. Jesus sagt das auch einmal. Er sagt in Matthäus 23, das Lehramt des Mose haben die heutigen Schriftgelehrten und Pharisäer inne. Richtet euch nach allem, was sie sagen und befolgt es, doch richtet euch nicht nach dem, was sie tun. Denn sie reden zwar, handeln aber nicht danach. Also hier beschreibt Jesus schon ein Missverhältnis zwischen den geistlichen Autoritäten des Volkes, von dem, was sie eigentlich wissen und von dem, was sie tun. Und sagt, hört zwar, wenn sie das Wort Gottes weitergeben, aber guckt nicht auf ihr Handeln, da kommt nichts rüber. Und so beschreibt Jesus hier Menschen, die ihre geistliche Autorität missbrauchen. In einer relativ sanften Art, es geht ja auch anders. Und so war sowohl die Schriftgelehrten als auch das Volk blind und stumpf geworden gegenüber Gottes Handeln. Die kriegten nicht mit, wer Jesus eigentlich war. Hätten sie unter Autorität Gottes gelebt, hätten sie gewusst, wer Jesus ist. Das heißt, es gibt eine Beziehung zwischen Glaubenserfahrungen und Anerkennung der Autorität Gottes beziehungsweise der Anerkennung der Autorität Jesu und die Unterordnung darunter. Wenn man den Segen haben will, dann muss man sich dem unterstellen. Und das tut das Volk nicht, das tun ihre die Schriftgelehrten nicht, die Pharisäer nicht. Und deswegen erleben sie das auch nicht mehr und erkennen Jesus nicht. Einer, der es tut, ist auch noch ein Römer und wird so zum Vorbild des Glaubens, den Jesus bewundert. Ich möchte schließen mit einigen Fragen. Wir haben vorhin dieses Experiment gemacht. Was fühlst du, was für Bilder kommen in dir hoch, wenn du diese Stichworte Gehorsam, Unterordnung, Autorität hörst? Empfindest du, dass dein Verhältnis getrübt ist und dass dir wenig Gutes dazu einfällt? Dann lade ich dich ein, dafür beten zu lassen, für dich um Heilung. Weil unser geistliches Leben ist davon nicht unbeeinträchtigt, kann es fast nicht sein. Aber wir brauchen ein gesundes Verhältnis zur Autorität Gottes und den Autoritäten, die sich daraus ableiten. Ein gesundes Verhältnis zur Autorität Jesu, um den Segen zu bekommen, aber auch um es gesund weiterzugeben. Speziell auch, wie sieht es aus mit deiner Unterordnung unter die Autorität Jesu? Ist da der Wunsch, ja, den Segen möchte ich, und im Prinzip höre ich auch auf dich, Jesus, aber letztlich bestimme ich es doch selber. Letztlich bestimme ich es doch selber. Das sagen wir natürlich nicht so offen, weil da merken wir schon, es passt so nicht. Aber im Lebensvollzug ist es ja dann doch oft so, dass ich die letzte Instanz bin, die letzte Autorität, die über das entscheidet, was in meinem Leben sich ereignet. Aber das geht halt nicht. Dann empfängst du auch nicht den Segen, der sich ergibt, der fließt, wenn du dich der Autorität Jesu unterordnest. Und auch da lade ich dich ein, um Heilung zu beten oder auch für dich beten zu lassen, zum Beispiel auch heute nach dem Gottesdienst. Und das Letzte, was mir in diesem Text aufgefallen ist, was ich schon auch erstmal befremdlich fand, ist diese Ehrfurcht, die dieser Römer Jesus gegenüber ausdrückt. Diese tiefe Ehrfurcht. Dass Jesus für ihn eben nicht so das nette Helferlein ist oder der Dienstleister oder sonst etwas, sondern dass er sagt, ich bin nicht würdig und nicht wert. Vielleicht empfinden wir das als übertrieben, aber ich glaube, da drückt sich etwas drin aus von dem, wer Jesus ist. Dass quasi der Römer hier einer ist, der uns eine Lehrstunde erteilt, wer Jesus wirklich ist. Auch da lade ich ein, für dich beten zu lassen oder selber dafür zu beten, wieder Ehrfurcht vor Jesus zu bekommen. Und dass dieses Vater unser, Jesus, dein Wille, also es ist ja eigentlich Vater, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, auch in meinem Leben passiert, dazu zu kommen. Ich denke, der Siegfried Priest wird nach dem Gottesdienst zur Verfügung stehen, wenn jemand für sich beten lassen will. Ich stehe zur Verfügung. Das ist ein Thema, das man natürlich noch weit vorantreiben kann, aber soweit für heute erstmal. Amen.